Ich nutze die Zeit jetzt für einen kleinen Werbeblock. Ich habe ein paar Flyer mitgebracht. Wenn ihr uns nach unseren Gaben fragen würdet, da wäre eindeutig Seelsorge ein Schwerpunkt bei Ute und bei mir. Und wir dürfen seit einigen Jahren in Rehe im christlichen Erholungsheim im Westerwald immer wieder Seminare halten zu seelsorgerlichen Themen. Einmal zu seelsorgerlicher Gesprächsführung wird im März wieder sein und zum Thema Vergebung im September. Wer da Interesse hat, im August, wer da Interesse dran hat, der kann gerne nachher sich so einen Flyer mitnehmen. In der Seelsorge, da darf ich immer wieder lernen, dass der Haupthandelnde auch wieder bei der Evangelisation Gott ist und wir nur so Werkzeuge in Gottes Hand. Und ich bin da auch in einem Lernprozess, dass es nicht hilfreich ist, den Menschen einfach zu sagen, tu das und tu das. Viel hilfreicher ist es, die Menschen, die Nöte haben oder Fragen haben, ihnen mit Fragen zu helfen, selber nachzudenken. Und wenn sie Probleme haben, wenn jemand zu uns kommt mit einem Problem und wir sagen, na tu einfach das, dann weckt das erstmal vielleicht Widerstand oder wirft neue Fragen auf. Ja, wie denn? Und ich habe doch schon alles probiert. Aber wenn ich jemand mit Fragen eben durch seine Situation leite und ihm zum Nachdenken anrege, ist es viel besser. Und es gibt zwei große Vorbilder, die mit Fragen Menschen zum Guten leiten. Das ist einmal der Herr Jesus, wenn wir in die Evangelien lesen, da finden wir immer wieder Fragen, als er mit seinen Jüngern auf dem stürmischen See unterwegs ist und sie Angst haben, dass es untergeht, das Boot. Und Jesus ist so ruhig, dass er schläft, trotz Sturm, sie müssen ihn wecken und sagen, Herr, wir gehen unter. Da stellt er ihnen zwei Fragen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Und dann stillt er den Sturm. Und durch solche Fragen hilft Jesus den Menschen. Und auch der Apostel Paulus hat von Jesus gelernt. Und wir schauen uns jetzt im Predigttext ein paar Fragen an. Die Predigt habe ich überschrieben auch mit einer Frage, wie können wir im Glauben an Christus leben und wachsen? Und der Text steht in Galater 3, die ersten 5 Verse. Und ich lese es mal. Der Paulus beginnt hier ziemlich heftig. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Seht ihr das? Ja. Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es denn wirklich umsonst ist? Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Das sind 6 gute Fragen, die Paulus hier stellt. Und die sind nicht nur relevant für die Christen in Galatien vor 2000 Jahren, die sind durchaus relevant für uns heute. Und ich möchte ganz einfach diese 5 Verse nacheinander auslegen. Und um besser zu verstehen, warum Paulus diese Fragen stellt, noch 2 Sätze zum Zusammenhang des Galaterbriefes. Wir haben da gerade im Moment eine Serie in unserer Gemeinde in Bad Kissingen, predigen durch den Brief und lesen auch in den Hauskreisen die Texte. Und der Apostel schrieb diesen Brief an die Christen in Galatien. Das ist einfach eine Landschaft in der heutigen Türkei. der Völkerwanderung nimmt man an, dass Galater von Gallia kommt. Wer Asterix gelesen hat, der weiß das. Die Gallier, die sich den Römern nicht gebeugt haben, die sind irgendwann mal hin und her gewandert und bis in die Türkei gekommen. Und die Landschaft Galatien ist nach ihnen genannt. Und durch den Missionsdienst, durch die Reisen von Paulus waren in Galatien Gemeinden entstanden, hatten Leute Christus kennengelernt und sich in Gemeinden zusammengefunden. Und dann kamen einige Jahre später Judenchristen, ob Christen, ja, weiß ich nicht, oder jüdische Gesetzesgelehrte, wie auch immer, zu ihnen, die sagten, der Glaube an Christus allein reicht nicht. Ihr müsst euch auch noch beschneiden lassen und Speisegebote einhalten und überhaupt, die Gesetze sind gut im Alten Testament, danach müsst ihr leben, dann seid ihr richtige Christen. Und jetzt waren die Geschwister verwirrt. Paulus sagt, Glaube allein hilft zur Errettung und diese Gesetzeslehrer sagen, man muss auch noch sich beschneiden lassen und die Gesetze halten. Das war das Problem. Und der Schlüsselvers im Galaterbrief steht im Kapitel 5, Vers 1. Da heißt es, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Es geht also um die Freiheit im Glauben an Jesus Christus. Und in dem Abschnitt hier geht es darum, wie die Christen in Galatien und wir heute in dieser Freiheit im Glauben an Christus leben können und wachsen können. Und fangen wir an mit der ersten Frage. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist. Paulus beginnt wirklich so heftig. Man sagt ja nicht jemandem, dem man was Gutes tun will, ja, hast du den Verstand verloren? Bist du so unverständlich? Aber wenn man das Evangelium irgendwie verwässert oder Christus plus Gesetz irgendwelche Zusatzforderungen aufstellt, dann zeigt es, dass man vom Evangelium, von der Errettung durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus irgendwas nicht wirklich verstanden hat. Und das spricht Paulus hier sehr deutlich aus. Und ich finde das stark, was ich hier rot markiert habe, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor Augen gemalt worden ist. Wenn Paulus den Herrn Jesus verkündigt hat, dann war das nicht irgendwie eine trockene Predigt, wo man erstmal so den Staub wegpusten musste. Paulus hat es mit Herzblut und lebendig ihnen wirklich, wie ein Maler ein Bild vor Augen malt, hat er ihnen Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt, sodass die Botschaft vom Herrn Jesus, von dem Gott, der uns so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat, dass diese Botschaft nicht nur den Verstand, sondern auch die Herzen der Menschen erreicht hat. Das meint er damit, dass er Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist. Da konnte man, wenn man da dabei ist, da ist man herausgefordert, irgendwie zu reagieren. Da kann man nicht gleichgültig danach wieder nach Hause gehen oder und zum Mittagessen übergehen. Da muss man irgendwie sich bewegen lassen, von dieser frohen Botschaft, dieses wunderbaren Gottes, der uns so sehr liebt, dass er für uns in den Tod gegangen ist. Und wer hat euch verzaubert, dass ihr dieser Wahrheit nicht gehorcht? Das verzaubert, das heißt auch, könnte man übersetzen mit ja, verhext oder beschwatzt. Wer hat euch etwas Unglaubliches mit dieser unmöglichen Wirkung erzählt, dass ihr euch von dem Evangelium von Jesus Christus abwendet. vorher sehen wir so ein bisschen, was vorher passiert war. In Galater 2, Vers 16, da heißt es, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden. Oder Vers 21, wenn wir vor Gott bestehen könnten, indem wir das Gesetz befolgen, dann wäre Christus umsonst gestorben. Also wenn wir wirklich durch das Halten der Gebote im Alten Testament vor Gott gerecht werden könnten, warum hätte Gott dann seinen Sohn auf diese Erde schicken müssen? Und der Sinn des Gesetzes ist, ja, später dazu, das wäre die Konsequenz, wenn wirklich, wenn wir glauben würden, dass wir durch Gesetzeswerke vor Gott gerecht werden, dann ja, machen wir einen Strich durch das Kreuz von Jesus Christus. Das Wort vor Augen gemalt, das heißt ganz deutlich, öffentlich vorgezeichnet, wirklich wie ein Maler, der auf dem Marktplatz in aller Öffentlichkeit ein Kunstwerk aufführt. Und dazu ein Zitat von Tim Keller: Ein Christ ist nicht jemand, der Kenntnisnahme über Jesus Christus hat, sondern der ihn am Kreuz gesehen hat. Das finde ich total stark. Da geht es darum, nicht nur Kopfwissen von Jesus Christus zu haben, sondern zutiefst von dem Werk am Kreuz ergriffen zu werden. Ich weiß, irgendwann, als ich beim Wolfgang im Hauskreis war, ich ging 4 Monate in diesen Bibelkreis. Ich war da am Anfang sehr skeptisch. Ich bin da nur hingegangen, weil ich selber in so einer Lebenskrise war und auf der Suche nach Antworten war. Und am Anfang haben wir im Epheserbrief gelesen und ich habe Bahnhof verstanden. Ich war froh, dass ich in der Schule mal Latein hatte und so Bandwurmsätze analysieren gelernt hatte. Wir hatten da auch noch irgendwie die Elberfelder Bibel, wo da wirklich so ein Satz über eine halbe Seite geht von Paulus. Und okay, ich konnte es analysieren. Ich konnte es mit dem Verstand die Aussagen aneinanderreihen und mit dem Kopf irgendwo verstehen, was er meint, aber im Herz ist nichts angekommen. Was im Herz angekommen ist, war die Gemeinschaft dieser Christen dort, die so füreinander waren und so auch liebevoll zu mir als Fremden waren. Als ich dann in Urlaub gefahren bin, haben sie für mich gebetet, dass ich heil wieder heimkomme und so. Das hat mich bewegt. Und diese Gemeinschaft, dass irgendwie ihr Glaube an Jesus etwas in ihrem Leben verändert hat, das, vielen Dank. Ja, danke, zwar umerzogen, aber korrekt. Und das, diese Veränderung im Leben der Christen, was ich so bei anderen Gruppen noch nicht erlebt hatte, da ist etwas bei mir im Herz angekommen und es hat eine Sehnsucht geweckt. Und ähnlich wie Ute das gesagt hat, ich wusste, ich kann da jeden Mittwoch zum Hauskreis gehen und wenn ich sonntags mal nicht arbeiten muss, weil ich in der Gastronomie tätig war, dann kann ich auch mal sonntags in die Gemeinde gehen. Was für ein Vorrecht, sonntags nicht arbeiten zu müssen und hierher zu kommen. Das lernt man dann zu schätzen, wenn man sonntags irgendwelche anderen Dienste hat. Und da war ich, mir ging das auch so, ich sagte, ich kann da jeden immer hingehen, aber irgendwie gehöre ich noch nicht wirklich dazu. Und da habe ich auch dann angefangen zu beten, Herr, was fehlt mir, dass ich da auch dazugehören kann zu diesen Christen. Und dieses Gebet hat Gott auf eine krasse Weise erhört. Das hat mir erst mal gar nicht gefallen, weil dann sind mir plötzlich so Dinge eingefallen. Meine Eltern oder meine Mutter und ich, wir haben ein kleines Hotel geführt in Kissingen und so als kleiner selbstständiger Gastronom, der vom Staat mit 1000 Auflagen und Abgaben und Steuern gegängelt wird, da muss man irgendwie sehen, dass man überlebt und da ist man froh über jede Mark, die man ohne Rechnung einnimmt. Und das war für uns damals ganz normal. Und dann lese ich in meiner Bibel, wo Jesus nach Steuern gefragt wird, gib Gott, was Gottes ist und gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und mir war klar, Gott will, dass ich Steuern zahle und kein Schwarzgeld mehr mache. Und in der Gastronomie, da musst du ja nach außen immer freundlich und nett sein. Und wenn da ein Idiot vor dir steht oder dich jemand ärgert, musst du auch freundlich und nett sein. Es ist ein schönes, aber nicht immer ganz ehrliches Gewerbe. Und da lese ich in der Bibel, dass ich wahrhaftig sein soll. Und das, so hat Gott mir einen Spiegel vorgehalten mit der Bibel und gezeigt, okay, Lüge ist keine Option, Schwarzgeld ist keine Option. Und das ist übrigens das, was Gott Sünde nennt. Und genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Markus, du bist nicht der feine Kerl, für den du dich hältst, was du hier immer so für ein schönes Bild nach außen darstellst. Das entspricht nicht deinem Herzen. Und das hat mir wehgetan. Und dann wusste ich, okay, das ist wohl Sünde, das ist wohl meine Sünde und das muss ich bekennen, davon umkehren. Und da hat Gott mir geholfen, das zu verstehen. Und als wir dann im Hauskreis wieder über das Kreuz gesprochen haben, da war es mir, als ob das Herz aufgeht und als ob Gott wirklich mir sagt, Markus, du bist Sünder, du bist verloren. Aber genau weil du ein verlorener Sünder bist, bin ich an dieses Kreuz gegangen, um deine Schuld dort zu bezahlen, um dich und mir und um dir meine Gerechtigkeit zu schenken. Da ist mein Herz aufgegangen für Jesus. Da konnte ich mich bekehren. In dem Bibelkreis wurde mir Christus vor Augen gemalt, sein Erlösungswerk vor Augen gemalt. Ich habe ihn als unter uns gekreuzigt gesehen. Und das ist so viel mehr als nur Kenntnisse über das Evangelium oder über Gott zu haben. Das ist hier mit diesen Versen gemeint. Das haben die Galater erlebt. Und das hat ihre Herzen bewegt und so haben sie sich von Herzen zu Christus bekehrt und aus Dankbarkeit und Liebe ihm gedient. Und nicht, um sich mit Gesetzeswerken die Gerechtigkeit vor Gott zu verdienen. Der Kern des Evangeliums ist nicht das, was religiöse Menschen tun, sondern was Gott am Kreuz getan hat. Und das meint Paulus hier. Daran erinnert er die Galater. Und er fragt sie, was andere ihnen jetzt eingeredet hätten, dass sie diesem Kern des Evangeliums nicht mehr gehorchen. Und damit kommt er zu der nächsten Frage. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Welchen Geist? Im Galaterbrief ist oft vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist die Rede. Und Paulus stellt hier nicht die Frage, ob sie den Geist empfangen hätten, sondern das war allen klar. Es geht um das Wie. Wie kann man den Heiligen Geist empfangen? Und hier wird zur Debatte gestellt, durch Werke des Gesetzes, indem man ein frommes, gutes, christliches Leben lebt? Sicher nicht. Wann und wie bekommen Menschen den Heiligen Geist? Da gibt es ja auch unter uns vielleicht manche abenteuerlichen Vorstellungen oder verschiedene Vorstellungen. Und ich bin so dankbar, dass das Wort Gottes ganz klare Aussagen dazu macht. Und ich möchte einfach drei Verse dazu vorlesen. Epheser 1, 13 ist so ein Schlüsselvers. In ihm seid auch ihr. Ich habe hier im Text manches unterstrichen und anderes fett gedruckt. das, was ich unterstrichen habe, ist das, was wir tun können. Und das, was fett gedruckt ist, ist das, was Gott tut. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört haben. Wir können hören, wir sollen hören, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Das ist die Reaktion auf das Hören. Wenn ich etwas vom Wort Gottes höre, stehe ich vor der Wahl. Will ich glauben oder denke ich, so ein Quatsch? Und wenn ich auf das Wort Gottes höre und positiv reagiere, ihm gehorche, ihm glaube, ihm vertraue, wenn ich das Wort Gottes glaube und dem Gott des Wortes vertraue, dann werde ich gläubig. Und dann kommt das, was Gott tut. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich bin so dankbar, dass dieses Mysterium des Heiligen Geistes, dass es nicht von uns abhängig ist. Von uns ist nur abhängig, dem Wort Gottes uns auszusetzen, zu hören oder zu lesen und positiv mit Glaube, mit Vertrauen zu reagieren. Und dann hat Gott, als wir das Wort Gottes gehört haben, dann hat Gott uns versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und wie schön, das Unterpfand unseres Erbes, das Unterpfand, das ist sozusagen ein Pfand, da bekommen wir schon mal etwas, das wir am Ende sicher einlösen dürfen, wenn Jesus wiederkommt oder uns zu sich holt, dass wir wirklich errettet sind. Das gibt uns die Sicherheit bis zur Erlösung des Eigentums. Und wozu das Ganze? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Ein Vers aus einer anderen Perspektive, Johannes 1, Vers 12. Allen, die ihn aufnahmen, das können wir wieder tun, Jesus aufnehmen und an seinen Namen glauben, weil sein Name ist Programm. Jesus heißt, Gott rettet. Und wenn wir an seinen Namen als Retter Gott glauben und ihn aufnehmen, dann gibt er uns das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und die Lehre dazu, was dann passiert, dass wir dann versiegelt werden mit dem Heiligen Geist, schreibt Paulus eben in Epheser 1, 13. Und Johannes 3, 5 nochmal, interessantes Gespräch, was der Herr Jesus mit dem Theologen, mit dem Schriftgelehrten Nikodemus führt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Es ist erforderlich, diese Neugeburt aus Wasser und aus Geist. Wasser einfach auch eins der Symbole für den Heiligen Geist. Wasser mächtig, aber nicht wirklich greifbar, wie der Heilige Geist wirksam und mächtig, aber nicht wirklich mit Händen greifbar ist. Und Menschen hören das Wort Gottes und wenn sie positiv reagieren, glauben, dann werden sie mit diesem Geist versiegelt. Und das hatten die Christen in Galatien getan, das hatten sie erlebt. Daran erinnert Paulus sie mit dieser Frage. Sie waren Christen geworden, sie hatten Gottes Geist empfangen, nicht indem sie die 613 Gebote der jüdischen Bibel befolgt haben, sondern durch Glaube und Vertrauen auf das Wort Gottes. Das bestätigt Paulus ihnen auch im nächsten Vers und fragt weiter: Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Wieder ein scharfer Ton, seid ihr so unverständig. Aber dieser scharfe Ton ist nicht ein Tadel, um sie niederzumachen, sondern ein Ausdruck, dass es hier wirklich um was ganz Wesentliches, Wichtiges geht. Und dazu fällt mir ein Zitat ein, Mir hat mal ein Bruder gesagt über eine bestimmte christliche Glaubensgemeinschaft, sie locken die Leute mit dem Evangelium von Jesus an. Und wenn sich dann einer bekehrt hat, dann stülpen sie ihm den Deckel des Gesetzes über. Dann darfst du sonntags nicht arbeiten, dann darfst du bestimmte Speisen nicht essen, dann musst du diese und jene Gesetze halten. Und darum ist es tatsächlich auch heute für uns relevant. Das ist nichts, was nur die Christen damals anging. Und ich möchte es runterbrechen. Ich bin seit 30 Jahren Christ und irgendwann, ich habe da auch schon verschiedene Höhen und Tiefen erlebt und ich war am Anfang ergriffen von der ersten Liebe und begeistert über Jesus, meinen Retter. Und irgendwann hatte ich dann auch so Phasen, wo ich gedacht habe, wo diese Liebe langsam verflossen ist. Jeder, der schon länger verheiratet ist, kennt das Risiko, dass die erste Liebe langsam in Routine und Alltag versinkt und man möchte irgendwie aus eigener Kraft gut miteinander gehen. Und wie gut klappt das? Christleben oder Eheleben aus eigener Kraft ist beides schwierig. Und was hilft uns? Es ist wirklich dumm, wenn man aus eigener Kraft versucht, ein gutes Christsein zu leben. Und was da am Ende rauskommt, das ist dann so ein funktionales Christentum. Da funktionierst du und ja, und heute habe ich Predigt und dann muss irgendwie ja auch alles gut sein. Und wenn man sich vorher gestritten hat, dann oh, ganz schlecht und dann irgendwie Deckel drauf und muss ja hier performen. Die Gefahr ist da. Das weiß jeder, der irgendwo Dienste tut. Geht nicht nur beim Predigen, ist genauso, wenn man Gäste einlädt oder Kinderstunden macht oder... Aber je öffentlicher man dienen muss oder darf, umso schwieriger wird es. Und ich wünsche mir, mich zu verabschieden von diesem Funktionschristentum. Ich wünsche mir, diese erste Liebe mir von Gott jeden Tag neu schenken zu lassen und immer wieder schenken zu lassen. Und in diesem Christsein in der ersten Liebe zu leben. Die nächste Frage, so viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Vielleicht haben die Galater damals auch schon Verfolgung erlebt und wirklich Schlimmes erlitten, aber das Wort, was hier mit erlitten übersetzt ist, kann auch erfahren oder erleben heißen. Also ich denke, sie haben wirklich einiges erlebt mit Christus und das wird zum Beispiel ausgeführt in der nächsten Frage in Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Und dieses Wort Kräfte, das steht im Johannesevangelium immer, wenn Jesus Wunder tut. Im Johannesevangelium sind nur ausgewählte wenige Wunder, Kraftzeichen, übersetzt mit Dynamis, erwähnt. Und das heißt, das sind kraftvolle Wunder, die Jesus getan hat, in erster Linie, um Zeichen damit zu zeigen, nämlich um sich zu legitimieren als der Messias, der Sohn Gottes, den die Juden ja erwartet haben. Und wenn er einen Blindgeborenen geheilt hat, dann war das zum Beispiel ein Zeichen, das in der rabbinischen Tradition die Schriftgelehrten dem Messias zugestellt haben. Die haben gesagt, wenn der Messias mal kommt, der wird einen Blindgeborenen heilen können, sonst ist es absolut unmöglich. Oder wenn von einem Stummen ein Dämon ausgetrieben wird, da haben die damaligen Riten, wie man Exorzismus betrieben hat, haben nicht funktioniert, wenn einer stumm war. aber wenn der Messias kommt, der wird das tun können. Oder wenn ein Aussätziger gereinigt wurde. Im dritten Mosebuch findet man seitenweise Regeln, was ein Aussätziger tun soll, wenn er gereinigt wird. Ich wüsste nicht, also der Arnold Fruchtenbaum hat das mal gesagt auf einem Seminar, dass in der Geschichte Israels viele Aussätzige geheilt wurden. Da ist vom Naaman, dem Syrer, die Rede in der Bibel, aber im Alten Testament findet man sonst nicht viel davon. Aber der Herr Jesus tut es. Und er schickt den Geheilten zu den Priestern im Tempel, damit sie prüfen und sehen, boah, hier ist wirklich ein Aussätziger geheilt worden. Das muss doch der Messias sein. Das sind diese Kraftwirkungen, mit denen Gott seinen Sohn als Gottes Sohn legitimiert. Auch im 1. Korinther 12 ist es von Kraftwirkungen die Rede. Das sind, wo die Geistesgaben erwähnt sind, Wunderwirkungen. Das heißt, das sind Kräfte, die der Heilige Geist wirkt. Das hatten die Galater erlebt und jetzt wollten sie im funktionalen Modus der Gesetzlichkeit weiterleben. Und das war einfach nicht wirklich sinnvoll. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Da ist 1. Korinther 12. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und schließlich am Ende vom Galaterbrief, dieser bekannte Vers Galater 5,22, wo die Frucht des Geistes erwähnt wird, das, was Gottes Geist unter uns wirken möchte. Ich möchte mal sagen, was das Ziel ist, dass der Geist unter den Gläubigen wirken möchte. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das möchte Gott unter uns wirken. Und das sind alles Dinge, die wir nicht wirklich oder wenn, dann nur in einem ganz geringen Maß aus eigener Kraft tun können. Und um das zu illustrieren, habe ich euch zwei Werkzeuge mitgebracht. Wir mussten letztes Jahr die Pergola streichen auf der Terrasse, so ein Holzgerüst, wo 30 Jahre nichts dran gemacht worden war. Und dann habe ich mir Schleifpapier und den Halter dafür gekauft. Und nach 2 Stunden war nur eine kleine, harte Arbeit, war nur eine kleine Ecke abgeschliffen. Und dann bin ich in den Baumarkt gefahren und habe gedacht, ich habe 2 Tage Zeit dafür, das schaffe ich nicht mit dem unzureichenden Werkzeug. Ich brauche ein gescheites Werkzeug. Und hab mir hier sowas Wirksames gekauft. Und damit habe ich die Pergola wirklich in dem geplanten Zeitrahmen abschleifen und neu streichen können. Und das ist einfach ein Bild dafür. Wir können unser Christsein in eigener Kraft und in einer Gesetzlichkeit leben. Das ist wie, wenn du einen Holzbalken mit der Hand abschleifen willst. Es ist mühsam und wenig wirksam. Oder wir können unser Christsein in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Das wirkt. Er gibt die Kraft. Und ich weiß, wenn ich wieder mal irgendwas an Holz abschleifen und streichen muss, wie ich das mache. Und ich nehme mir das als Illustration, wie ich auch mein Leben als Christ leben möchte. Und ich habe noch 3 Verse gefunden, die uns praktisch helfen können. Epheser 5, 18, da sagt der Paulus nochmal was, wie wir mit dem Heiligen Geist uns erfüllen lassen können. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und was hier in Vers 9 dann steht, redet zueinander. Es wird in der Elberfelder übersetzt, werdet voll Geistes, indem ihr zueinander redet mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, indem ihr singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, indem ihr allezeit Gott Dank sagt, dem Vater für alles. Das sind also so, das sind modale Partizipien. Das heißt, das hängt davon ab. Der Sinn heißt, ihr könnt voll Heiligen Geist werden, wenn ihr das und das und das tut. Das ist sozusagen der Weg, wie wir diese Erfüllung erreichen können. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Bin dankbar, dass ihr hier einen Sinn für Lobpreis habt, weil es kann wirklich, diese Loblieder können unser Herz erfüllen und können ein Wegbereiter sein, wie Gottes Geist in unseren Herzen landen kann. Es kann einen Landeplatz für Gottes Geist in unseren Herzen öffnen. Genauso natürlich das Wort Gottes lesen, das ist die Grundlage. Das Zusammenkommen als Christen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich unter ihnen. Wunderbar, wenn hier 20 oder 30 oder mehr zusammenkommen. Vorhin die Gebetseinladung fand ich gut, dass da noch eine Offenheit da war. Wenn man sich zum Gebet trifft, da kann Gottes Geist landen in unseren Herzen und uns leiten. Und das kann aber auch genauso gut sein, wenn man einander besucht oder miteinander einen Spaziergang macht. Und sich austauscht, nicht nur übers Wetter redet, sondern auch über geistliche Dinge, über das, was Gott in unserem Leben getan hat. Oder auch über Nöte, die da sind, wo ich mir Gottes Hilfe für wünsche. Und ich überlasse es eurer Fantasie, wie ihr das für euer Leben ergänzen möchtet. Und ich komme damit zum Schluss. Ich fasse nochmal zusammen. Die ursprüngliche Frage war hier in Gelb oben drüber: Wie können wir im Glauben an Christus leben und wachsen? Und eine gute Antwort neben denen, die wir schon angeschaut haben, und eine, die das ziemlich gut zusammenfasst, die steht in Galater 2, Vers 20. Da sagt der Paulus: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und hier können wir wieder andocken an der ersten Liebe, der Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Ich werde nicht müde, das zu lesen, das zu hören, darüber zu reden. Das ist wirklich der Schlüssel zu, ja, die Liebe Gottes im Herzen lebendig zu halten und davon sich jeden Tag neu begeistern zu lassen. Und in diesem Sinn möchte ich mein Leben wirklich leben. Das die Tage, die ich jetzt noch auf dieser Erde lebe, die möchte ich leben, nicht mehr aus eigener Kraft, sondern im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat und der mich erfüllt mit dem Heiligen Geist, der uns Kraft zum Leben gibt. Amen.